Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leere Gebäude Digital. Ich glaube, es ist die Nummer 12, wenn ich mich nicht täusche. Und heute in der großen Reihe Bauphysiker, mein Freund und ehemaliger Kollege oder jetzt immer noch Kollege Joachim Witschers. Natürlich auch Bauphysiker, aber dann lasse ich es auch erstmal gut sein mit den Bauphysikern. Und ja, ich bin ganz gespannt. Ich habe bis jetzt immer was Neues erfahren. Ich weiß so ein paar grobe Sachen über ihn, aber ich werde heute definitiv mehr erfahren. Und kann so auch noch einen weiteren Aspekt zum Thema Bauphysik euch näher bringen. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, meldet euch einfach und schreibt einen Kommentar. Ansonsten viel Spaß und gleich geht's los. Ja, Joachim, herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, was lange währt, wird endlich gut. Ich habe dich eigentlich nur namentlich vorgestellt. Fangen wir am besten einfach mal so an. Wer bist du so? Was machst du so? Wo kommst du her?
Ja, ich komme hier aus dem Raum Aachen, ursprünglich aus Alsdorf. Habe jetzt ein kleines Ingenieurbüro, klassischer Einzelkämpferstatus in Herzogenrath. Und komme übers Handwerk und habe einen langen Werdegang hinter mir. Und ansonsten würde ich einfach sagen, frag mir doch ein Loch in den Bauch.
Ja, das mache ich mit Sicherheit. Ja. Bevor wir an der Station sind, wo wir uns kennengelernt haben. Ich weiß gar nicht so genau, wann das war. 2012, 13?
Nee, ein bisschen früher sogar.
Früher?
8, 9.
Stimmt, nee, das war früher. Hast du aber ja natürlich noch was anderes gemacht. Also insofern würde ich jetzt auch gerne vorne anfangen.
Ja, okay.
Ich weiß, dass du nicht direkt studiert hast, das weiß ich, sondern dass das schon der sogenannte ominöse zweite Weg war.
Ja.
Oder vielleicht sogar der dritte, wie ich eben erfahren habe. Da gucken wir mal. Also wo fing das bei dir an? Also wann war so der Übergang Schule? Ausbildung war es ja dann bei dir.
Ja, genau. Ich habe ganz klassisch Abitur gemacht in Bruch auf dem Heilig-Geist-Gymnasium. Vielleicht kennt das der ein oder andere der Studenten, die jetzt irgendwie irgendwann mal zuhören. Und habe dann eigentlich in einem Berufsfindungsseminar in Wesseling damals einen Maurermeister kennengelernt, der unglaublich begeistert vom Handwerk gesprochen hat. Und auch mehr oder weniger gesagt hat, ja, mach doch mal was Praktisches und findet so den Einstieg. Und dann war relativ schnell die Entscheidung gefallen, was Praktisches zu machen und anschließend einen Studiengang durchzuziehen. Und das Praktische war danach eine Maurerlehre. Zum Schrecken meiner Eltern, sage ich immer. Sie haben sich relativ schnell an den Gedanken gewöhnt und fanden es dann doch gut. Aber ist natürlich erstmal ein Schock, ne, vom Klosterschüler zum Maurerlehrling, ne, und ja, so bin ich dann halt in die Maurerlehre gekommen, wusste eigentlich nicht, ob ich zwei linke Hände hatte, habe ich dann rausgefunden, klappte sehr gut, habe mich ganz gut geschlagen und habe dann auch relativ schnell nach der Lehre mit ein paar Monaten Pause dann einen Studiengang angefangen, Bauingenieurwesen in Aachen an der FH.
Das war wann ungefähr?
Das war dann 94, ich habe die Lehre von 92 bis 94 gemacht als Verkürzer. Und anschließend den Studiengang und habe dann, wenn man ehrlich ist, ein Semester so halblustvoll mitgezogen und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Lag auch ein bisschen daran, dass ich ein sehr intensives Hobby hatte und hatte dann auch mal kurze Ambitionen, mein Hobby zum Beruf zu machen. Habe ein bisschen Kampfsport gemacht und das wäre ein schöner Weg gewesen, hat sich dann aber zerschlagen aus den verschiedensten Gründen. Und dann bin ich dann irgendwie ganz holprig wieder auf der Baustelle gelandet, habe also nicht nur einen Gesellenbrief, sondern auch mal ein paar Jahre auf dem Bau richtig gearbeitet und bin dann eigentlich, hatte zuerst mal kurzzeitig den Plan, einen Maurermeister noch hinterher zu schieben und das hat dann aber von den Gesellenjahren nicht gepasst. Früher war das noch ein bisschen strenger, dass man da ein paar Gesellenjahre mehr als heute. Heute sind es ja null Gesellenjahre, nachweisen muss. Ja, und dann bin ich statt zum Maurermeister dann doch zum Bautechniker gekommen und dann in Teilzeit angefangen, bin dann auf Vollzeit gewechselt.
Also Studium schlafen lassen oder dann wirklich
Nee, da war ich schon längst exmatrikuliert. Mhm, okay. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr genau, wie viele Semester ich eingeschrieben war. aber aktiv mitgemacht habe ich so ein Semester. Ne? Mhm. Und die Noten, ich habe zwar alles bestanden, was ich geschrieben habe, aber das waren dann so 3,7er und dann waren dann so meine Motivation vorbei. Ich war auch nicht besonders fleißig, muss ich zugeben. Mhm. Ne? Das ist was ich auch nachher mit Blut und Schweiß bezahlt habe, ne? Mhm. Weil man doch viel, viel mehr machen muss, wenn man nochmal spät sich entscheidet zu studieren. Das ist doch ein harter Gang. Ja, dann ging es über die Technikerschule, damals dann zuerst in Aachen auf Teilzeit, dann wegen Bandscheibenvorfall Richtung Vollzeit nach Köln. Dann habe ich in der Wohnungsverwaltung gearbeitet, was nicht.
Also Technikerschule auch schon berufsbegleitend dann? Oder war das?
Ja, zuerst berufsbegleitend in Teilzeit und dann gesundheitsbedingt durch den Bandscheibenvorfall ging es dann in Vollzeit und dann dadurch halt auch ein bisschen schneller. Mhm. Und dann war ich zuerst in der Wohnungsverwaltung und habe dann so in der Technikerschule so die ersten, sagen wir mal, Bauphysik-Viren so aufgenommen. Mhm. Ne? Und dann ging es in der Wohnungsverwaltung weiter, dann wurde man rausgeschickt zu verschimmelten Wohnungen und warum und wieso, der Klassiker natürlich, ne? Die Schimmelsaison, ne? Wie man das immer so sagt. Und ja, dann war so langsam so die Idee geboren, da müsstest du noch ein bisschen mehr machen. In der Wohnungsverwaltung war ich dann auch nicht zufrieden, dann haben wir uns auch dann mehr oder weniger einvernehmlich dann getrennt. Ich bin dann in dem Ingenieurbüro für Akustik gelandet und habe dann auch in der Nähe bei dir, Koblenz, rein aufwärts, viel im Bereich Lärmsanierung gearbeitet.
An der Bahnstrecke, ne?
Genau.
Da war viel zu tun. Genau. Und wann war das jetzt so ungefähr?
Jetzt muss ich gerade mal rechnen. Das war im Prinzip von Anfang bis Ende 2002 ungefähr.
Ach ja.
Und dann habe ich, da sind die Aufträge noch ein bisschen zurückgefahren worden von der Bahn und anderweitig vergeben worden.
War das bei Peutz damals?
Nee, das war nicht bei Peutz, das war bei Hamann Consult.
Ah ja.
Das ist eigentlich ein Dresdner Büro, die haben damals eine Zweigniederlassung in Köln gehabt. Und die sind dann aber mit den wegbrechenden Bahnaufträgen von knapp 50 Leuten roundabout dann auch wieder ganz klein geschrumpft auf unter 10. Und da sind dann halt die ganzen Techniker dann auch mit ihren Zeitverträgen nicht verlängert worden. Dazu gehörte ich dann auch.
Weil das war ja richtig, richtig eine Großmaßnahme, ne? Also die ganze Rheinschiene da mit Lärmschutzmaßnahmen auszustatten, erstmal zu untersuchen und so weiter. Das war ja richtig viel.
Das war ein Riesenprojekt. Da waren,
weil ich also weiß, ich fragte deswegen nach Peutz, weil ich war, wann war ich denn fertig? 2001. Ja, 2001 war ich mit dem Studium fertig und hatte ein Vorstellungsgespräch auch bei Peutz unter anderem. Und da sagten die halt, dass eine große Sache gerade, also mittendrin oder so gegen Ende hin ging, diese Bahnsanierung halt.
Die hatten, glaube ich, auch einen Abschnitt, das stimmt, ja. Da gab es im Rheintal, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwas in der Größenordnung 6, 7 Abschnitte. Davon hatte Hamann Consult 3. Also es war gigantisch, die waren auch sehr abhängig von diesem Auftrag. Und da wurde dann halt begonnen mit Wohnungsbegehungen geschaut, sind da die Fenster aufgestellt und so weiter und dann automatisierte Gutachten gemacht und so ist man dann halt so in die schallschutztechnischen Berechnungen reingerutscht. Ja, und parallel beginnt halt mit dem Fach Bauphysik in der Technikerschule über die Wohnungsverwaltung und dann halt auch über die Tätigkeit, habe ich mir dann halt gedacht, irgendwie musst du das doch vertiefen können. Ich war sowieso nicht so richtig zufrieden mit dem Status Techniker.
Ich muss gerade mal einwerfen, falls hier diverse Glocken, Vögel oder Grillen zu hören sind, liegt das daran, dass wir ganz Corona-konform im Freien sitzen. Ich glaube, 1,50 Meter Abstand ist es mit einigen guten Willen auch.
Ja. Ein Zentimeter ist kein Baumaß, wissen wir alle. Ne?
Und deswegen sind natürlich diverse Umweltgeräusche im Hintergrund zu hören. Nur so als Erklärung. Aber gut, Bauphysik.
Ja, weiter Bauphysik. Geht's. Weiter geht's, genau. Ja, schöne Natur ist ja auch nicht das Schlechteste.
Ja, genau.
Ja, und dann halt immer, wie ich eben schon mal erzählt hatte, der Gedanke, der war immer so da, da musst du doch irgendwas machen können. Und dann ist es so gewesen, dass das eigentlich ganz andersrum gewesen ist. Ich bin nicht auf irgendeinen Studiengang gestoßen, sondern ich habe gedacht, das musst du doch irgendwie noch weiter studieren können. Und dann wurde gesucht und gesucht und gesucht und irgendwann bin ich dann fündig geworden und da gab es dann einen Studiengang in Stuttgart, Bauphysik von A bis Z. Und da habe ich gedacht, oh, ne, das wäre was. Ja, und dann war ich dann schon 30 damals und das war dann natürlich schwierig in vielen Aspekten. Ne? Zum ersten Mal aus der Heimatstadt wegziehen, das war natürlich eine Riesenhürde, da habe ich große Angst vor gehabt.
Also richtig als Präsenzstudiengang?
Richtig, komplett als Präsenzstudiengang. Ich hatte mal zwischenzeitlich die Idee, das mit einem Freund hier aus der Gegend zusammen durchzuziehen. Der ist dann aber abgesprungen und da hätte sich das Pendeln gelohnt. So alleine wäre das zu teuer gewesen. Ja, und dann ging es dann Richtung Stuttgart in
das war also Vollzeit. 2003.
Herbst 2003 ging das los. Ja, und weil dann halt auch die Krankenversicherung nicht so ganz einfach läuft, wenn man über 30 ist, bin ich dann so gleich in die Selbstständigkeit mit Studienbeginn reingerutscht und habe mich dann halt verdient als Mathe-Nachhilfelehrer in erster Linie und natürlich auch immer wieder für Ingenieurbüros zwischendurch gearbeitet. Die Kontakte, die ich vorher hatte, die sind dann weitergelaufen. Teilweise auch in der Lärmsanierung. Und ja, so ist dann das Studium dahin geplätschert. Ich habe es natürlich ganz, ganz brav, ohne Teilnahme an einer einzigen Fete, das ist wirklich wahr.
Du Armer.
Ja.
Du hast ja gar nicht studiert.
So kann man das natürlich auch sehen, ja. Habe ich dann halt mein Studium ganz, ganz vorbildlich durchgezogen und war sehr fleißig und habe sehr viel nebenbei gearbeitet. Aber ja, wenn man ja vorher schon mal so in Brot und Arbeit gestanden hat, ist das ja eine ganz andere Sache, ne? Dass man da auch dranbleibt und so.
Und fiel dir das denn schwer? Also du hast ja gerade eben schon mal gesagt, dass irgendwie, dass du es bezahlt hast sozusagen, deinen ersten halbherzigen Versuch in Aachen.
Ja, erstmal, das war die Anspielung auf den finanziellen Aspekt. Mhm. Das heißt, Selbstständigkeit, privat versichern, weil das mit der Krankenversicherung dann gar nicht mehr so einfach ist. Dann natürlich auch inhaltlich. Mein Abitur war dann schon fast 12 Jahre alt und dann ging richtig die Post ab und direkt vom ersten Moment an alle Herleitungen, Aufstellungen von Differentialgleichungen und solche Geschichten. Und gerade im Fach Wärme war das schon echt hart. Und ich habe so, wann haben wir angefangen? Anfang Oktober war das, glaube ich. Und so vor Weihnachten habe ich gedacht, um Gottes Willen, was hast du dir hier angetan? Ne? Das klappt nicht. Ja, und dann bin ich halt dran geblieben. Und dann gab es noch so ein paar Aha-Effekte. Und dann ging das eigentlich sehr gut. Und dann haben wir dann das Grundstudium war schon nach dem zweiten Semester durch und da haben wir dann, was waren das, 9 Klausuren oder so geschrieben und die gingen alle richtig gut. Mhm. Und auch diese Mathehürde und so, ne, das habe ich relativ gut verkraftet, ne, und ja, dann hatte ich auf einmal ein super gutes Vordiplom. Mhm. Und dann war natürlich so, dass das Eis auch bei mir innen drin gebrochen und habe gesagt, okay, ne, das packst du jetzt, ne, und aber ist natürlich nicht so ganz ohne gewesen. Ne? Da waren ganz viele lustige Fächer und ganz viele Herleitungen und das ist natürlich brutal mathelastig und
wobei das jetzt ein bisschen trocken klingt.
Ja, auf der
einen. Weil du hast ja die Praxis quasi abgeschöpft vorher mit deinen, ich sag mal, mit den Lärmschutzmaßnahmen ist ja schon sehr sehr, sehr menschennah das Arbeiten, was so die Aufmaße angeht und also sehr praxisorientiert. Man weiß, was man da tut und auch in der Wohnungsverwaltung war ja eher Praxis angesagt und gar nicht so wissenschaftliches Arbeiten.
Ja.
War das dann nicht zu theoretisch, gerade der Anfang?
Ja, der Sprung in die Theorielastigkeit, der war schon schwer, aber erstmal die Nähe in dem Studiengang, die kleinen Gruppen. Ne?
Wie viel wart ihr da?
Wir haben angefangen mit 35 etwa vor Weihnachten waren wir dann noch 22. Mhm. Das ist aber normal, denke ich. Ne? Und dann ist eigentlich so ein richtig schöner Klassenverband eigentlich durch das ganze Studium durchgewandert. Und das war ganz nah und wirklich wie in der Schule. Ne? Wenn man da mal ein paar Tage gefehlt hat, dann kriegte man gleich eine SMS vom Professor, ne? Was los, wo bleibst du? Ne? Und also das war schon sehr, sehr klein und familiär auch. Ne? Das war auch, was mir sehr entgegengekommen ist dann an der Stelle. Ja, und an die Theorie kann man sich gewöhnen. Ne? An Differentialgleichung kann man sich gewöhnen. Man
hat naja, manchen, also ich kann jetzt aus Koblenz sagen, für manche ist das zu theoretisch, weil denen das dann die können sich daran nicht motivieren, sage ich mal so. Ne? Also es ist so für viele dann auch eine Hürde eben, weil dann versagt ja auch irgendwann die Vorstellungskraft, was da wirklich passiert. Oder also das war für dich dann offensichtlich erstmal kein Problem oder hat es dich eher motiviert, so dieses, ich muss das jetzt durchhalten, wenn ich was werden will, muss ich das jetzt durchziehen. Also was hat dich da bei der Stange gehalten oder ist das so deine Mentalität auch einfach?
Ich denke mal, dass das schon ein bisschen was mit meiner Mentalität zu tun hat. Die, ne, wie sagt man das so, jenseits der 30, ne, da verändert man sich ja nicht mehr so extrem stark und da hat sich das so, ne, wie Beton nach 7 Tagen verfestigt. Ne, und aber auch, dass es eben nicht so rein nerdy war. Ne? Also man hat jetzt nicht sich da gequält durch brutalste Theorie. Das so soll es auch nicht rüberkommen. Das war schon immer sehr, sehr praxisbezogen. Man hat immer die Brücke geschlagen. Und wenn es die Professoren nicht gemacht haben, dann haben es die Studenten gemacht. Und das war ein sehr lockerer Austausch da. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht auch. Da ist man nicht in eine Vorlesung gegangen und hat gesagt, um Gottes Willen, ne, wann ist die Stunde zu Ende? Sondern das hat in den allermeisten Fällen richtig Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und klar, die Theorie, ne, gehört dazu, ist nicht so ganz ohne, aber da ist schon auch eine gute Mischung. Liegt aber auch an der Nähe, denke ich mal, zum Fraunhofer-Institut für Bauphysik, was ja da in Stuttgart sitzt. Und die haben ja auch mit der Hochschule zusammen damals den Studiengang quasi geboren, wenn man so will. Ja. Und insofern ist das schon vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen jetzt, also so brutal theoretisch ist dann nichts am Ende. Ne?
Welche Rolle spielt denn dein Elternhaus dabei? Also gibt es da irgendwelche Vorbelastungen in Sachen Studieren generell oder
kann man so nicht sagen. Also meine Schwester ist Lehrerin, mein Großvater war Dorflehrer, wie man das so schön sagt. Mein Vater ist alteingesessener RWEer und ist da Meister gewesen, hat natürlich auch zwar kein
RWE
Studium.
RWE ist was?
Das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk, Braunkohlerevier. Wir sind ja in Koblenz jetzt unterwegs, richtig.
Ne? Da gibt es zwar auch RWE, aber...
Da hat mein Vater halt als Kraftwerksmeister dann sich auch gut weitergebildet. Gibt Leute, die behaupten, das ist ein kleiner Maschinenbaustudiengang, wenn man das da intern beim RWE macht. Und insofern war das schon eine Vorbelastung, aber alles in Richtung Elektrotechnik.
Ja. Ne?
Und lustigerweise hatte ich auf Elektrotechnik nie so richtig Lust. Mein Bruder ist auch Elektromeister und ist dann nachher in dem Job, hat sich dann auch verfestigt und ist jetzt in Hamburg mittlerweile auch und arbeitet da. Bei Euler Hermes darf man das sagen, ja, ne? Wenn man ja keine Schleichwerbung.
Nein. Ich piepse das nachher aus. Ich habe hier so diverse lustige Geräusche, die habe ich noch gar nicht. Also wenn du was Tolles sagen würdest, dann kann ich. Ach nee, ich muss das hier, muss den Ton ja auch anmachen. Kommt hier so ein bisschen.
Mit Schlagzeug.
Ich habe auch Soundmaschinen hier, aber das wird jetzt irgendwie abgleiten.
Wunderbar.
Total abgleiten. Also kommen wir vielleicht nochmal zurück aufs Studium. Also Grundlagen geschafft, Klausuren super bestanden, gute Note und top motiviert ins Hauptstudium.
Ja, so ist dann weitergegangen. Und
das heißt, wir schreiben jetzt das Jahr 2004, wenn das nach 2 Semestern schon war.
Genau, also der heiße Sommer 2003, da habe ich vorher noch mal ein bisschen Geld verdient.
Und nicht, nicht gefeiert.
Und nicht gefeiert tatsächlich. Obwohl eigentlich, muss man sagen, der Professor Beck, der immer noch da ist und jetzt auch Studiengangsleiter ist, der hat mal irgendeinen Dreher in einer Klausuraufgabe gehabt und hat dann nachher bei der, es gab ja dann wirklich auch im nächsten Semester so eine Besprechung wie in der Schule, Klassenarbeit, weil das alles so familiär war. Und da ist dann halt eine Entschuldigung fällig gewesen an die Leute, die da ein bisschen durcheinander gekommen sind. Also wir hätten dann im Prinzip die Aufgabe nur lösen können mit negativen solaren Wärmegewinnen. Mhm. Was ja wahrscheinlich
auch muss erst noch erfunden werden.
Ne? Kann ja wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der sich ein bisschen für Technik interessiert. Ja, dann ist dann aus meinem Spruch, ich trinke Kölsch, ist dann ein Sommerfest geboren und da gab es tatsächlich einen Fass Kölsch. Und also ganz richtig ist auch nicht, ich war da mal kurz auf dem Sommerfest, aber ich habe mir nicht jetzt irgendwie die Feierkante gegeben. Ich war dann ganz brav und früh wieder nach Hause.
Wird so ein guter Mittelweg gewesen sein.
Also es fluppte dann halt gut. Der einzige Druck, der dann bestehen blieb, das war halt der Druck, Geld zu verdienen. Ja. Und das ist halt auch das, was ich mit Blut und Schweiß nachher und
dadurch meine. Wenig Zeit zu verlieren einfach.
Genau. Auch, ne? Also entweder geht man hin und sagt, man zieht das Studium in die Länge, weil man halt zwischendurch immer arbeitet. Oder man gibt halt Vollgas und ganz schnell ist man dann bei so einer 60, 70, manchmal 80 Stunden Woche.
Konnte man das denn über? Also wenn ihr so wenige wart, gab es da unterschiedliche Geschwindigkeiten oder ist das nicht so eine Art Gruppendynamik und Gruppenzwang auch, dass dann irgendwie gemeinsam mehr oder weniger
absolut parallel und das hat zu machen, auch eigentlich damit geholfen, dass ich das durchgezogen habe. Ich habe es ein bisschen entzerrt, dadurch, dass mir die Praktikumssemester anerkannt worden sind, hätte ich ja eigentlich ein Jahr gespart. Ich habe es aber trotzdem auf 4 Jahren belassen und habe dann die Vorlesung ein bisschen vorgezogen, nachgeholt und habe das Ganze so ein bisschen entzerrt, um ein bisschen mehr arbeiten zu können. Aber an der Stelle heißer Tipp an alle, die jenseits der 30 nochmal anfangen wollen zu studieren, da muss man sich dann doch irgendwas zur Finanzierung dann einfallen lassen.
Ja, es ist so ein bisschen es hat so zwei Seiten. Ne? Einerseits weiß man mit 30 auch schon, was man will und auch hat man schon so ein Gefühl dafür, wie man lernt. Jetzt, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, habe ich eigentlich auch, also während des Abis oder auch während des Studiums am Anfang gar nicht so richtig einen Plan gehabt, wie ich denn überhaupt lerne. Ja, also ich habe mir das angeguckt und habe es mal verstanden, mal nicht und habe es mir dann halt so oft angeguckt, bis ich es irgendwie verstanden habe. Aber so eine Strategie, wie man lernt, die hatte ich erst sehr viel später, würde ich mal sagen. Also das wäre so, spricht dann so für das Alter, dass man dann irgendwie weiß, wie man tickt und wie es läuft. Auch wie man sich organisieren muss zum Beispiel, ne? Wenn man vorher gearbeitet hat. Mhm. Ich hatte die Ausbildung immerhin vorher, vor dem Studium.
Ja genau, du hast ja auch mal was Anständiges
gelernt. Ich habe auch mal was Anständiges gelernt, wobei Bauzeichner böse Zungen sagen, das ist ja jetzt auch nicht so, nein, egal. Aber man weiß erstens so, was Arbeiten heißt, so von 8 bis 5, ne? Und dass genau, Dinge dann gemacht werden müssen und auch mal länger dauern können. Und man hat so eine Strategie für sich selber, wie man damit umgeht, das spricht so dann fürs Alter in Anführungsstrichen. Ja klar, wenn man dann natürlich irgendwie 12 Jahre seit der letzten Mathestunde nichts mehr mit Mathe zu tun hatte, ist das natürlich wieder ein Einstieg, der anstrengend ist. Ne? Also es ist so, sind so die zwei Seiten, ne? Weil wenn man dann direkt nach dem Abi auch anfängt zu studieren, dann hat man das alles halt nicht und dann läuft die Schule irgendwie so weiter gefühlt und viele verzetteln sich dann auch in der Freiheit, die es dann so gibt, ne? Und ziehen das dann nicht in 4 Jahren durch, sondern hören vorher auf oder wie auch immer.
Klar, gehört
das hat alles so zwei Seiten.
Gerade wenn man jung studiert, ne, gleitet man da auch schon mal ein bisschen so in die Party-Laune rein.
Was aber auch okay ist. Ne?
Ist also auch das okay, ist, solange man da wieder irgendwie den Weg zurückfindet. Ja. Ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, guck mal meinen Werdegang, was das für ein toller roter Faden ist. Das sieht vielleicht, wenn man das mal so alles untereinander schreibt, auf den ersten Blick so aus. Aber ich bin da natürlich doch auch von einer Sache in die andere auch teilweise reingestolpert und das waren viele Zufälle. Das war kein Masterplan, das kann man so nicht sagen. Und,
naja, der Zufall 1, wenn ich es jetzt mal so mich erinnere, was du gesagt hast, war ja, dass du bei der Wohnungsverwaltung, also das erstmal beim Techniker, hast du gesagt, so das erste Mal Richtung Bauphysik was wahrgenommen überhaupt. Das war dann wahrscheinlich auch die Person des Lehrers oder der Lehrerin, die das entsprechend interessant gemacht hat. Mhm. Dann in der Wohnungsverwaltung hast du natürlich damit auch zu tun und so kombiniert sich Zufall mit Absicht, ne? Also das, was weiß
ja,
ich, ne?
Das, wenn das da, greift alles ineinander, das stimmt schon, ja.
Insofern ist das schon richtig, was du sagst. Die Zufälle sind da, ganz klar. Man muss aber auch dann wollen. Und ist aber purer Zufall alleine reicht dann auch nicht. Nee, ne?
Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt musst du mal durchziehen. Ne? Und für mich ist auch die große Hürde gewesen, ich habe nie so richtig viel lernen müssen. Und dann im Studium kam dann für mich der Punkt, wie für jeden irgendwann der Punkt kommt, jetzt musst du Gas geben, ne? Sonst da kannst du nicht einfach nur mal so ein bisschen zuhören und mal schnell so eine Klausur schreiben. Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Und ja, da muss man sich halt entscheiden, ne, ob man Gas geben will oder nicht. Ne?
Ja, und das anscheinend relativ früh direkt.
Ja,
das war der Punkt. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also je früher man das für sich selber klären muss, was man jetzt vorhat.
Ja, und das war, ich bin mit Sack und Pack da runtergezogen und das war schon ein Hammer und das war halt auch nackte Angst, muss man ganz klar sagen. Ne? Man sitzt dann da in Stuttgart und wenn man sich dann so mal den Gedanken hingibt, was passiert denn jetzt, wenn du das alles hinschmeißt, ne? Dann erstmal finanziell ist natürlich eine Katastrophe, du hast dann keinen Job und ja, was auch nicht zuletzt, du kommst wieder zurück und hast vorher vielleicht die große Klappe gehabt, ich werde jetzt Bauphysiker und dann bist du wieder zu Hause und hast das nicht gepackt. Ne? Und ja, die Aspekte spielen eine andere Rolle. Nicht zuletzt übrigens Olli Kahn auch. Bei dem möchte ich mich an der Stelle mal
recht herzlich bedanken. Da muss ich mal eine Lesemarke setzen hier. Olli Kahn-Episode.
Olli Kahn? Ja, Olli Kahn. der hat, ich fand den immer eigentlich schon gut so als Torwart. Ich bin ja auch Fußball interessiert, habe früher immer viel Fußball gespielt. Und er hat so ein paar Sprüche geprägt. Einmal, ne, wenn irgendwas nicht klappt, ne, aufstehen, Mund abwischen, weitermachen und dann halt auch der Spruch weitermachen, immer weitermachen. Ne? Und,
stimmt, da erinnere ich mich auch noch.
Das habe ich auch, glaube ich, immer mal wieder zum Besten gegeben, wenn so ein Thema kommt und ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich sage immer so scherzhaft, Oliver Kahn hat mich durchs Studium gebracht.
Man merkt sich's zumindest.
Ja,
es wird ein super Titel für die Episode.
Ah, okay, echt jetzt. Ja, vielleicht, ne, googelt Oliver Kahn mal irgendwann seinen eigenen Namen und stößt dann...
Oliver Kahn und Bauphysik.
Ja.
Wundert sich, was da los ist.
Das hätte er sich auch nicht zu träumen gewagt.
Genau. So, mal wieder zurück zu was Ernsthaftem.
Okay.
Hauptstudium. Wurde es dann interessanter? So inhaltlich?
Ja, doch schon, weil es spezieller wurde. Da wurden so die ganzen allgemeinen baulichen Sachen, die wurden zum größten Teil im Grundstudium so abgefrühstückt, ne? Also Baukonstruktionen, solche Geschichten. Ne? Und dann wurde es dann halt immer spezieller und da halt auch der Studiengang komplett sich um Bauphysik drehte. Gab es dann natürlich auch unglaublich viele Stunden in den Basisfächern. Ne? Man hat dann mit Grundlagen, Wärme, Grundlagen, Schall angefangen mit, ich weiß nicht, 6 oder 8 Stunden pro Woche. Und dann ging das weiter in Vertiefungen und dann gab es noch spezielle Fächer hin bis zu so klangvollen Namen wie theoretische Bauphysik Schall und theoretische Bauphysik Wärme. Da kriegt man ja schon beim
Durch. Direkt Gänsehaut.
Genau, da kriegt man schon sofort Gänsehaut. Ging mir auch nicht anders, aber ging dann irgendwie und.
Ich finde es gut, dass das Studium nicht so nerdig war.
Ja. Ja, ist fast schon unglaubwürdig. Naja,
ein
ne?
bisschen, aber gut.
Aber wir hatten wirklich auch ganz, ganz tolle Professoren da, ne? Und die immer nah dran waren, ne? Und zum Beispiel mit dem Professor Baumgartner, der ja in jedem dritten Bauphysikbuch irgendwo mal mitgewirkt hat.
Ist das Lehrbuch der Bauphysik nicht? Ist er da nicht auch Herausgeber?
Lehrbuch der Bauphysik ist der Jenisch, ne? Der ist auch in dem Studiengang, der ist mittlerweile auch verstorben, aber im hohen Alter und der Schinken hat natürlich bei uns immer der Jänisch gehießen, klar, ne,
der Hauspapst.
Aus Stuttgarter Sicht, ne, der Hauspapst, ne, und dann der Herr Baumgartner, der dann auch Dekan war damals, der ist auch leider viel zu früh verstorben, und dann der nächste Papst aus dem Bereich Akustik war dann der Professor Fischer. Mhm. Und
der ist ja immer noch da.
Den kennst du, ja genau, ist immer noch da, den kennst du ja auch. Ne? Und das sind schon Leute, die nicht nur ein Riesenfachwissen hatten, sondern die einfach auch richtig menschlich unterwegs waren. Ne? Richtig, richtig dufte Typen, ne, würde man sagen. Und dann nicht zuletzt, also das muss ich jetzt natürlich nochmal sagen, ne, das ist ja fast noch wichtiger als Oliver Kahn. Das ist die im Schwäbischen liebevoll Christa genannt. Das ist die Christa, die Studiengangssekretärin und im Prinzip gute Seele. Und die hatte auch ganz, ganz viel bewirkt und für gute Laune gesorgt und geholfen und Kontakte geknüpft. Und das war schon richtig klasse. Und das ist wirklich, wirklich angenehm, ne, muss man schon sagen. Mhm. Und keine Angst vorm Schwabenländle, ne? Also ich habe auch auf dem Dorf gewohnt. Das war natürlich auch hier und da mal ein bisschen schwierig so für einen offenen, lustigen Rheinländer, ne? Aber
ja, aber die Konzentration aufs Lernen hat das doch gefördert.
Hat das auf jeden Fall gefördert, ja, muss man schon sagen. Und aber so, die Hochschule ist ja mitten in der Stadt, ne? Und da kommen ganz viele Leute zusammen und das ist kunterbunt gemischt, mhm, und schwäbisch multikulturell, kann man so sagen, und das ist wirklich eine ganz tolle Stimmung da.
Also, nochmal Schlenker zurück. Gezweifelt hast du nie so richtig.
Nee.
Am Anfang so ein bisschen gekrieselt, aber dann zusammengerissen und durchgezogen und dann auch dabei geblieben. Das heißt, 4 Jahre studiert, das heißt, wir müssten jetzt im Jahr 2007 sein, als du dein Diplom gemacht hast.
Genau.
Was gab es da schon vorher irgendwie ein Ziel? Ich meine, du hast gesagt, Stuttgart, Fraunhofer-Institut, die suchen immer Leute. Oder auch weitermachen, promovieren ist ja vielleicht eine Option, perspektivisch, jetzt nicht sofort. Ja, aber
das,
also was war so deine Idee, wie es weitergehen soll danach?
Also bevor ich angefangen hatte, war ich da eigentlich noch relativ offen. Und ich bin ja da in die Selbstständigkeit mehr oder weniger reingestolpert, durch den Zwang halt flexibel arbeiten zu können im Endeffekt. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass das behalte ich so bei. Ne? Mhm. Also dieser Einzelkämpferstatus, der jetzt auch nicht so wahnsinnig populär ist. Ne? Also der hat mir aber doch am Ende gefallen. Du bist sehr flexibel und kannst dir deine Zeit frei einteilen, hast nicht so wahnsinnig viel Druck, weil du Angestellte durchbringen musst. Ne? Mhm. Und das ist aber auch Geschmackssache, da ist ja jeder Jack anders am Ende. Ja, und dann war für mich eigentlich klar, ne, ich gehe direkt vom Studium in die Selbstständigkeit.
Was ja super ungewöhnlich ist.
Oh, ja.
Also ich weiß es nicht, aber ich würde mal wetten, von den 22, wenn sie denn fertig geworden sind, hat das einer gemacht.
Ich glaube schon. Ich glaube, ich war der Einzige, ja. Und ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, warum das so ist. Ja. Ne? Ohne Kontakte.
Du bist also wieder nach Aachen zurück?
Genau.
Also das war schon auch klar. Also
das war immer klar.
Du bist nicht da geblieben, weil da ist die Dichte an Bauphysikern natürlich auch
richtig,
hoch.
Richtig, da gibt es auch gute
im
Jobs.
Raum.
Auch klar. In Richtung Schweiz, ne, gibt es sehr viele lukrative Jobs, die auch gut bezahlt sind. Und ich hatte immer mal wieder so ein paar Ambitionen, doch irgendwie als Festangestellter.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, genau.
Irgendwann komme ich ja dann ins Spiel.
Da kommen wir dann später zu, ja. Kannst du ja mal aus deiner Gesicht erzählen, ob mich meine Erinnerung da noch...
Ja, machen wir einen zweiten Teil draus.
Genau. Und so sind wir halt bei der...
So einen Hund haben wir auch, wie jetzt alle gehört haben.
Ah ja, Hund, Hahn, Glocken haben wir alles durch jetzt. Also das ist das Schöne auf dem Land hier, ne? Ist doch klasse.
Ja. Also zurück nach Aachen, beziehungsweise vor Aachen.
Zurück nach Aachen, genauer gesagt Herzogenrath, Büro in der Wohnung.
Und dann gewartet, dass einer anruft.
Und dann gewartet, dass einer anruft, so mehr oder weniger. Und da muss ich sagen, genauso wie ich die Mathekeule am Anfang des Studiengangs unterschätzt habe, habe ich auch das unterschätzt. Mhm. Also im Nachgang, ich habe da natürlich auch den Beginn der Selbstständigkeit finanziert. Ich habe Messgeräte gekauft. Ne, da gehört natürlich einiges dazu.
Und ja, worauf basierend eigentlich? Also auf gut Glück oder schon mit der Idee, im Bereich könnte jetzt irgendwie gut was gehen, da kaufe ich jetzt einfach mal Sachen ein.
Ja, teils. Also ich habe das schon auch über die Jahre hat sich so der Gedanke dann entwickelt, was brauche ich, was machst du? Ich hatte immer so den Gedankengang, sollte das nicht klappen, darf das nicht eine Größenordnung erreichen, die du als Angestellter im Zweifelsfall nicht mehr zurückzahlen kannst. Mhm. Das war immer so meine Messlatte und deswegen habe ich es auch nicht übertrieben. Aber es ist.
Was hast du da gekauft? Blower war direkt dabei?
Eine Blower war direkt dabei, eine Wärmebildkamera, feuchte Messgeräte, ein paar Software-Sachen. Ne?
Und mit welcher Idee im Kopf? Also was war so deine Idee, wie das klappen kann?
Wie soll man sagen, an den Markt zu gehen als praxisorientierter Bauphysiker mit viel Allround-Fähigkeiten. Mhm. Das war so mein Gedanke. Sich so zu spezialisieren, fand ich zum einen eher tendenziell langweilig, also für mich persönlich jetzt, ne, das gilt natürlich nicht für jeden. Also ich will jetzt.
Ja, das wäre ja auch gerade am Anfang ja noch mutiger gewesen.
Ja,
direkt okay. Als Spezialist für irgendwas.
Aber da habe ich jetzt was anderes im Sinn als Angestellter beispielsweise, irgendwie an einer Hochschule beim Fraunhofer oder in einem Forschungszentrum bei irgendeinem Hersteller in der Industrie. Viele Studienkollegen von mir sind die Industrie gegangen. Einer ist sogar mittlerweile als Sounddesigner bei AMG, ne? Also ganz verrückte Werdegänge. Übrigens, einer hat tatsächlich promoviert, auch mit dem FH-Abschluss geht das. Der hat dann in England da den Anker geschlagen und ist dann, wie heißt es, PhD geworden. Und ja, das ist alles möglich. Jetzt muss mir gerade mal helfen. Wir sind
der Einstieg in die Selbstständigkeit.
Ach ja, genau,
in Aachen.
Genau.
Mit so einem Allround-Equipment.
Richtig.
Und auf Anrufe warten.
Da waren wir bei dem Thema Zufall und Plan. Und zum Thema Zufälle. Ich hatte eigentlich erwartet, dass so der Bereich Thermografie sehr viel mehr Aufträge generiert. Gleichzeitig habe ich gedacht, naja, wenn du als Bauphysik-Allrounder an den Markt gehen willst, musst du natürlich auch eine Blower haben. Und dann habe ich nachher in der Praxis festgestellt, dass die Blower ein Riesenthema auf einmal wurde und dass die Thermografie gerne gesehen wurde, aber nie eigene Honorare groß generiert hat.
Nur hübsche Bilder.
Ja, hübsche Bilder und dann sind dann irgendwann auch Leute von Tür zu Tür gegangen und haben Leuten irgendwelche Wärmebildaufnahmen gezeigt und da wollte ich mich jetzt nicht einreihen. Mhm. Das finde ich höchst unseriös. Ne? Und
ich glaube, der Einzige, der wirklich noch dafür bezahlt hat, war die Dena am Anfang.
Genau,
oder diese
Fördergeschichten.
Ne? Genau, für die Energieberatungsdinger, da konntest du, glaube ich, 50 Euro pro Aufnahme oder irgendwie sowas.
Ja, also aber es war,
Ansatz bringen, aber
war
nicht,
schwierig. Und
weil die haben ja noch richtig viel gekostet. Also
das war am Anfang nicht ganz günstig.
Wenn man heute irgendwie die kleinste FLIR kauft, die irgendwie so groß ist wie ein Handy, zahlst du, glaube ich, 350, 450 Euro oder sowas.
Ja.
Also da kannst du dann null dranhängen, glaube ich, damals.
Oh ja, ganz, ganz locker. Ne? Mhm. Also unter 5.000 Euro ging damals da gar nichts. Ne? Und ein paar Jahre später kriegst du die einfachen Wärmebildkameras für teilweise um die 1.000 oder nachher unter 1.000 Euro. Das ist auch wieder so ein Problem, ne? Wir sind ja hier auch unterwegs oder sitzen hier zusammen, weil wir Studierenden oder Leuten, die sich überlegen, Bauingenieurwesen oder Ähnliches zu studieren, ein bisschen was mitgeben wollen. Und das ist ein gutes Thema eigentlich, ne? Nicht eine Wärmebildkamera kaufen, sondern vielleicht nochmal 40, 50 Euro, bin ich mir jetzt nicht sicher, mehr zu investieren und sich ein Buch zur Thermografie zu kaufen, ne? Was da die Hintergründe sind, ne? Und damit man nicht irgendeinen Quatsch misst. Ne? Das ist ja weit verbreitet. Ne? Einfach mal so ein buntes Bildchen anschauen,
ja.
Ist leicht. Ne? Und ja. Da gehört natürlich immer schon ein bisschen mehr dazu. Ne? In jedem Bereich ja, ne? Nicht nur in der Bauphysik. Ja. Das ist ja überall so.
Ja. Wie war denn so die erste Zeit in Aachen als Selbstständiger?
Ja, das war ganz komisch. Also ich habe die verschiedensten Sachen gemacht. Ich habe natürlich das natürlich erstmal auch weitergemacht, was ich im Studium gemacht habe. Ne? Mathe-Nachhilfe gegeben, ne? Das war ganz klar. Ich habe auch hier und da mal ein Wändchen gemauert, ne? Um die Kassen voll zu machen. Auch ganz klar, das war völlig logisch, dass das am Anfang auf mich zukommen wird. Ja, und dann bin ich dann auch, weil ich ja ohne Erfahrung, ich habe zwar Erfahrung gehabt, aber natürlich nicht als Ingenieur. Und dann bin ich auch relativ schnell dazu übergegangen, zu schauen, wo ich halt als freier Mitarbeiter irgendwo noch mitlaufen kann. War zuerst in einem kleineren Büro in Aachen und bin dann relativ schnell, und da haben wir uns ja kennengelernt, zu Kempen Krause gekommen damals. Und das ist natürlich ein größeres Büro gewesen. Und da haben wir ja zusammen uns so ein bisschen auch unsere Sporen verdient und direkt mit vielen großen Projekten Kontakt gehabt, und das war auch schon extrem spannend. Und das ist natürlich was, was du so als Einzelkämpfer ohne Kontakte, ohne Berufserfahrung erstmal nicht leisten kannst, da in diese Aufträge reinzukommen. Mhm. Das geht einfach nicht. Ne? Und
das lief also quasi parallel. Genau. Also so ein bisschen der Aufbau der Selbstständigkeit.
Ja.
Was ja auch Projektkategorie war, die jetzt uns bei Kempen Krause nicht so angesprochen hat, weil wir dafür viel zu teuer geworden wären oder gewesen wären. Und parallel dazu dann so freie Mitarbeit in größeren Büros.
Ja, genau.
Ja, also das lief immer so parallel. Das
war, wie gesagt, hauptsächlich dann bei Kempen Krause, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Und hier und da nochmal, ich habe das sogar später auch noch hier und da mal kurzzeitig gemacht, ne, mal irgendwo ausgeholfen. Wo dann halt die Situation war, ich habe ein bisschen Luft gehabt und das Büro hat dann keinen Mitarbeiter bekommen, weil der Markt leer gefegt war, und so hat sich dann das ein oder andere nochmal ergeben, immer so kurzzeitig. Aber die einzigen, da sind wir wieder beim Thema von eben, die einzigen Ambitionen da fest irgendwo anzufangen, das war dann bei Kempen Krause. Hat sich aus den unterschiedlichsten und kuriosen Gründen hier
zerschlagen. Ja, das war ja komplizierter, als wir alle dachten.
Ja. Ja, auch so rein verwaltungstechnisch sind uns da Steine in den Weg gelegt worden, ne? Wegen Krankenversicherung und solche Geschichten. Genau. Und, aber so ist das Schicksal halt, da sind wir wieder bei dem roten Faden und bei dem Stolpern und bei den Zufällen und bei dem Masterplan, den es ja nicht so wirklich gibt. Und aber war eine tolle Zeit, ne? Und viel gelernt und tolle Projekte.
Bekommt man dann nicht Lust, auch in die Richtung sich zu entwickeln? Also ich sag mal Richtung eigenes Büro, in dem Sinne, dass man sagt, ich will jetzt auch mal große Projekte auf eigene Rechnung machen, weil man sieht ja dann quasi jetzt, sage ich mal, bei uns damals bei Kempen Krause ein großes Projekt, da kann ich alles von abwickeln, ich kriege das auch alleine hin, du siehst, oder wir haben das mit den Honoraren damals ja ganz transparent gehandhabt, siehst dann, was Kempen Krause an Honorar kriegt, du siehst, was du kriegst, da ist ja natürlich eine Spanne dazwischen.
Ja, na klar.
Juckt das nicht in den Fingern zu sagen, ich will auch in die Richtung? Also das, große Projekte mal.
Das juckt schon in den Fingern, aber ich denke mal, da werden die Weichen so vom Typ gestellt. Ne? Und ich habe immer schon versucht, mir zu überlegen, was kannst du nicht. Und wir hatten ja damals auch gesagt, du hast ja damals die Abteilung geleitet. Und ich habe dir damals, glaube ich, schon immer gesagt, ich bin ein guter erster Offizier, aber ich glaube nicht so ein guter Chef. Ne? Und dazu kommt in der Selbstständigkeit, wenn du dann ein Büro hast mit 3, 4, 5, 10 Leuten, das ist alles denkbar gewesen und auch nicht unrealistisch jetzt.
Weil es war ja die Boomzeit. Also seit 2010, wenn man es mal so aufrundet, oder vielleicht ein bisschen später, ist das ja wirklich eine Fachdisziplin, das hatte ich durch die Bank mit allen drei Gesprächspartnern bis jetzt und mit dir auch, die sich total entwickelt hat.
Mhm.
Also das
absolut,
ist, und das heißt, die Gelegenheit wäre ja da gewesen zu sagen, ich gebe da jetzt Gas.
Ja.
Klar, so der erste Mitarbeiter ist wahrscheinlich der schwierigste.
Hätte man vielleicht auch nochmal nachinvestieren müssen, das wäre auch gegangen, das wäre, glaube ich, nicht jetzt eine unlösbare Hürde gewesen. Aber für mich persönlich ist es so, als Selbstständiger, der Rechnungen stellt, kein Festgehalt kriegt, für mich selber kann ich da sehr gut mit umgehen. Ich sage immer, wenn mal die Zeiten schlecht sind, das kann ja durch ein paar Zufälle immer mal schnell passieren.
Corona.
Corona zum Beispiel, ne? Oder was weiß ich, ne? Du verlierst mal einen Auftrag, den du eigentlich sicher geglaubt
oder,
hast.
Oder ich denke jetzt an deinen Blower-Door-Unfall damals.
Um Gottes Willen, der Blower-Door-Unfall, der statt bei der Haftpflichtversicherung dann vor Gericht gelandet ist und ich hatte einen riesengroßen Schaden. Ne? Und da musste man dann gegen geballte Unvernunft kämpfen. Ne? Das war schon gruselig und man bleibt ja erstmal auf den Kosten sitzen. Ja. Das Klar. sind natürlich so Krisen, die man dann hat, aber so als Einzelkämpfer kann man immer sagen, okay, du isst mal 2 Monate Suppe, das geht auch.
Ja, man kann sich da einschränken. Ne?
Aber wenn du jetzt da Angestellte hast, die auch vielleicht ihre Familien ernähren müssen, ja. und du hast da eine gewisse Verantwortung, das ist dann so der Punkt, wo ich mit meiner Persönlichkeit dann sagen muss, okay, da kannst du, glaube ich, nicht mehr so ruhig schlafen in der Nacht. Und das ist, glaube ich, eine Ecke zu viel für mich. Also ich bin auch manchmal immer verwundert, wie so der ein oder andere Firmenchef ganz ruhig agiert, obwohl der so einen Druck eigentlich im Hintergrund hat. Ne? Und das war was für mich relativ schnell klar war, auch das ist nichts für dich. Und weil ich möchte ja also halbwegs normal artikulierend durch die Gegend laufen und ich glaube, da würde ich vielleicht auch zum Choleriker werden und das ist nicht so mein Ding am Ende.
Also auch nie bereut diese Entscheidung, weil das ist ja, ich sag mal, finanziell stößt man da ja an eine Decke irgendwann, wenn man so als Einzelkämpfer, also man verdient ja Geld mit seiner Händearbeit. Ja. Insofern nur über den Stundensatz letzten Endes, du verkaufst keine Materialien und so weiter. Also du kannst nur Umsatzrendite quasi erzielen mit deinem Stundensatz und dann stößt man natürlich irgendwann an die Grenze. Das regelt der Markt letzten Endes. Ne? Also wir sind ja alle keine Anwälte, die da Beträge aufrufen.
Oh, das wäre schön.
Da haben wir einen ganzen Tagessatz. Ja. Insofern ist das ja quasi eine Entscheidung, wo man auch sagt, okay, das ist jetzt meine Reiseflughöhe sozusagen.
Ja, also mit meiner Händearbeit was zu schaffen, ne, bin ich ja gewohnt. Ne? Ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, habe immer noch gute Kontakte und eine große Nähe zum Handwerk. Und ja, natürlich ist das so, dass man da halt eine gewisse Flughöhe nicht überschreitet. Aber auf der anderen Seite ist es so, im flachen Wasser sind die Fische auch klein, ne? Und man läuft nicht so Gefahr, mit den großen Haien zu schwimmen, was ja auch Nachteile hat. Gleichzeitig muss man sagen, im Vergleich zur Juristerei beispielsweise oder anderen Branchen, wird auf dem Bau natürlich nicht gigantisch viel Geld verdient, ne? Aber auf der anderen Seite hat es auch wieder große Vorteile. Wenn ich mir mal überlege, dass es viele Branchen gibt, wo man quasi raus ist aus dem Geschäft, wenn man mal 2 Jahre nicht arbeitet, beispielsweise in einer Schwangerschaftsunterbrechung als Frau jetzt. Der Bau, der lebt unglaublich von Erfahrung und die kann einem keiner nehmen. Und deswegen ist das auch eine Branche aus meiner Sicht, die nicht dazu neigt, die Leute mit Mitte 50 irgendwie auszusortieren, weil die nicht mehr up to date sind. Hm. Ja, und am Ende geht es ja immer um Werte, Größen, Mechanismen, die sich jetzt nicht wahnsinnig schnell und grundlegend ändern. Und das ist eine solide, langfristige Geschichte. Man sieht sie auch immer wieder in den Krisen. Ne? Der Bau, der kommt da immer recht gut durch, weil je schlechter das den Leuten geht, desto eher wollen die wieder konservative Anlagen. Und konservative Anlagen bedeutet immer Steine, Beton und sicheres Geld am Ende. Und das heißt, gerade als Freiberufler bist du auch nicht gezwungen, irgendwie so einen harten Cut zu machen mit 65, mittlerweile 67, sondern kannst ja auch das ganz frei gestalten, ne? Und sagst, was weiß ich, ab Mitte 50 fange ich mal an, ein bisschen runterzufahren. Das ist dann so der Luxus, den man sich vielleicht erarbeiten kann. Genauso kannst du sagen, ich kenne da einige Kollegen, Architekten beispielsweise, die immer noch Projekte machen mit Ende 70 oder sowas, weil es ihnen einfach Spaß macht.
Ne? Aber wahrscheinlich keine Blower-Door-Tests mehr.
Wahrscheinlich keine Blower-Door-Tests mehr oder mit Messgehilfen, ja. Weil so ein Gebläse wiegt dann doch ein bisschen mehr als 20 Kilo. Muss nicht sein, so mit Ende 70, denke ich mir. Ne? Aber auch das macht Spaß, ne? Weil es ist natürlich jetzt keine theorielastige Arbeit mit Differentialgleichungseinflüssen, ne, ganz klar. Aber es ist eine unglaubliche spannende Detektivsuche. Ne? Man guckt ja, wie dicht ist das Gebäude, wo sind die Leckagen und egal wie lange man das macht, man entdeckt immer wieder noch neue Kuriositäten, was mal nicht passt oder was mal falsch läuft oder sowas. Das ist schon spannend.
Ne? Was sind denn so die Hauptbugs? Also du machst ja eben sehr viele Blower-Door-Tests.
Ja.
Was sind denn so, wo du sagst, über die zwölf Jahre, die du jetzt da am Markt bist, selbstständig als Blower-Door-Ingenieur,
ja,
wo du sagst, meine Güte, ob ich das noch erlebe, dass das mal besser wird? Was sind denn so die Evergreens?
Ja, die Evergreens sind natürlich entweder die Trockenbauer selbst, die irgendwie eine ganz eigene Auffassung davon haben, wie man eine Dampfbremse richtig anbringt. Die Dampfbremse, die natürlich auch die luftdichte Schicht ist, ne, für die Leute, die jetzt noch nicht viel mit dem Bau zu tun hatten, das ist die komische Folie dahinter den Gipskartonplatten. Die man im Dachbereich installiert.
Sehen sollte.
Damit das Bauteil nicht so feucht wird in der Winterphase, oder halt auch der böse Elektriker, der diese Folie kaputt bohrt, ne, wenn er irgendwelche Steckdosen einbringt. Das sind so die Klassiker, ne? Und ja, da kämpft man auch in gewisser Weise gegen Unbelehrbarkeiten. Ne? Das ist so. Ne?
Warum ist das so? Weil es zu selten gefunden wird? Weil das ist ja je nachdem, ne, wo man da und zu welchem Zeitpunkt da man was Fans feststellt. Wenn das schon verputzt ist oder irgendein Fenster falsch eingebaut ist und man findet da was, dann ist das ja durchaus ein Aufwand, der nicht klein ist. Ne? Also ein vernünftiger Betrieb müsste ja daraus lernen und sagen, ich mache es lieber direkt richtig. Also wird das zu selten gefunden?
Die vernünftigen Betriebe sind da auch relativ vernünftig unterwegs, aber es gibt ja immer wieder so Kleinstbetriebe, ne? Wird ja viel europaweit ausgeschrieben und da ist dann auch immer schwierig, wenn man nicht in der landeseigenen Normung drin ist, dann ist man vielleicht handwerklich ganz toll unterwegs, aber hat dann die eine oder andere Vorschrift vielleicht nicht so drauf und dann passieren halt...
Aber die Physik ist doch überall dieselbe.
Die Physik ist überall dieselbe, aber die Berufsausbildung ist nicht überall dieselbe. Ne? Und wenn wir in Deutschland uns mal die ganzen Berufsausbildungen anschauen, ne, das sind ja richtig gute Grundlagen, Berufsschule und Betrieb oder Berufsschule, Betrieb und überbetriebliche Ausbildung im Handwerk, das ist schon echt gut aufgestellt. Und ich würde jetzt auch mal so ganz arrogant sagen, da guckt die Welt auch relativ neidisch auf uns, glaube ich, ne? Mit unserem Ausbildungssystem, was wir so hier in Deutschland haben. Ja, und das ist halt dann, ne, einer der Gründe, ne, warum irgendwas mal nicht funktioniert. Und ja, es sind auch viele Leute unterwegs, die mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein 30 Jahre denselben Mist machen. Ne? Das gibt's auch. Ne? Und
wird ja auch, ich weiß nicht, ob du sie kennst, so diese RTL 2, glaube ich, mittlerweile Sendung Zuhause im Glück.
Eieiei.
Wo ja vor alles, was feucht und doof ist, irgendwie Gipskarton davor geschnallt wird. Das ist ja auch so das breite Image vielleicht oder das, was viele einfach dann damit verbinden. Das sieht doch schön aus. Also
ja, da fragt man sich ja auch manchmal, ne, was wollen die den Leuten da auch erzählen? Ne? Alles geht immer ganz einfach, ganz schnell, ganz simpel. Und es wird aber vergessen, dass am Bau ganz, ganz viele Profis unterwegs sind. Angefangen vom Bauwerksabdichter über den Maurer, Stahlbetonbauer, Fliesenleger, Elektriker bis hin zur Planerrunde, Ingenieure, Haustechnik, Architekten, was auch immer man da aufzählen will. Und vielleicht an der Stelle mal ein Spruch von meinem damaligen Dozenten für Bauphysik, der Herr Hofstadt, der hat nachher übrigens mein Kollege auch gewesen. Ich bin nämlich auch zwischendurch immer mal, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, als bezahlter Dummschwätzer unterwegs.
Na.
Und ein bisschen augenzwinkert natürlich. Ich nehme das schon ernst.
Ja, ja.
Der hat damals gesagt, Leute, vergesst nie, es gibt in Deutschland etwa 80 Millionen Einwohner, 40 Millionen Bundestrainer und 40 Millionen Bauleiter.
Ja.
Und das ist eine Wahrheit, mit der man auch leben muss. Ne? So derjenige, der nicht so viel mit dem Bau zu tun hat, der tappt ganz schnell in die Falle und denkt, ach, das ist doch gar nicht so schwer, so ein paar Steine aufeinander zu setzen, mal eine Wasserwaage dran zu halten, das ist doch nichts. Ne? Und
vor allem, weil es ja auch komplizierter geworden ist.
Das kommt noch dazu. Ne? So bis in die frühen 70er rein konnte man noch sagen, okay, da hat keiner ein Haus großartig gedämmt, ne? Da war alles gleich, keine zu komplexen Sachen. Und mittlerweile ist es dann doch schon eine ganz andere Geschichte. Ne? Also Haustechnik sowieso. Wird immer komplexer, aber das ist jetzt keine klassische Disziplin der Bauphysik, sondern nur halt eine Nebendisziplin, in die man da immer mal so reingreift oder reingreifen muss. Aber auch die Bausubstanz selber, die ist immer komplexer geworden. Es gibt immer mehr Baustoffe, die immer mehr können und immer immer größeren Fächer an Eigenschaften haben. Und die Berechnungen werden immer aufwendiger. Wenn ich da mal an die Tragwerksplanung denke, von der ich ja jetzt nicht so viel Ahnung habe, das weißt du ja besser als ich, ne, was da an Berechnungen früher und jetzt gegeneinander steht, das ist ja auch ein Wahnsinn. Mhm. Und das kann man halt nicht mal so schnell mit einem TI-30 und einem weißen Blatt Papier und einem Kuli in einer Viertelstunde mal ausrechnen. Ne? Mhm. Das ist dieses mach mal eben schnell und guck mal gerade eben, das geht nicht mehr so einfach.
Ne? Ist denn da die Akzeptanz mittlerweile angekommen bei Auftraggebern, dass das einfach auch Geld kostet? Oder ist es immer noch so nachziehend?
Ja, das ist schon recht träge, denke ich. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ mein Eindruck ist, aber ich denke schon, dass eher die Tendenz dahin geht, dass man immer noch ganz, ganz billig bauen will und dass die Komplexität weder in den Honoraren für die Planung noch in den Auftragssummen für die ausführenden Gewerke sich richtig wiederfindet. Ne? Das ist schon ein bisschen schade und das geht auch auf Kosten der Qualität. Ne?
Ja.
Oder halt auch auf Kosten der Scheinkalkulation, wenn es jetzt um öffentliche Bauten geht. Ja. Ne? Wenn man da sieht, wie die Preise explodieren, da fragt man sich auch, kann das irgendwann mal redlich vorberechnet worden sein? Ne? Das ist doch sehr komisch. Ne?
Wenn du jetzt mal deinen jetzigen Zustand bewertest, wie ist denn so dein Portfolio an Tätigkeit? Also wie viel Blower-Door-Test macht so von deinem Umsatz aus? Welche Projekte bearbeitest du? Welche Größen sind das so? Was machst du da? Dann bist du ja, wie du schon sagtest, eben auch professioneller Unterrichter geworden mittlerweile.
Ja.
Also wie verteilt sich so dein Einkommen so im Schnitt so?
Also fangen wir mal mit der Blower Door an. Das ist ja auch, da sind wir wieder bei den Zufällen. Das hätte ich mir jetzt auch nie vorher so überlegt. Mittlerweile bin ich ja irgendwie, alle sprechen mich immer als Blower Door Spezialist an. Ne? Ich weiß auch nicht, ob ich das so richtig bin, aber ich denke schon, dass ich da so ein bisschen was weiß. Und das schwankt aber auch extrem. Also es gibt Jahre, da habe ich schon mehr als 50% über Blower-Door-Messungen generiert, meines Honorars. Es gibt aber auch Jahre, da sind es 10%. Das schwankt immer unglaublich hin und her. Die Dozententätigkeit, ja, das ist so vom Zeitaufwand zum Ertrag jetzt nicht so ein Riesenposten, wo man sagt, okay, das ist jetzt einer der Hauptgrundpfeiler. Das kann man nicht sagen. Da wird man als Professor, glaube ich, wesentlich besser bezahlt.
Na, das kann ja jeder nachgucken.
Genau.
Das müssen wir jetzt nicht vertiefen.
Alles klar. Wir schneiden das nachher raus.
Nein, hier wird nichts geschnitten.
Ich bin ja bei der Handwerkskammer in Aachen unterwegs, bei den Meisterschülern. Stahlbetonbauer, Maurer, Stuckateure, Zimmerer, das sind so die Schüler, die ich fast jedes Jahr habe, je nachdem, welcher Kurs zustande kommt. Jetzt seit letzter Saison auch bei dem Industriependant, also in Kerpen bei der Bauindustrie. Und da bin ich mittlerweile auch in dual den Studiengang reingerutscht als Dozent. Auf der anderen Seite vertrete ich auch schon mal in Simmerath, ne, bei der Handwerkskammer Aachen, das ist so die Außenstelle über betriebliche Ausbildung, vertrete ich auch schon hier und da mal einen Kollegen in der Lehrlingsausbildung. Wenn da mal einer krank ist oder sowas. Also die Palette ist auch da riesengroß und das ist auch jedes Jahr anders. Ansonsten, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig bauantragsplanungslastig. Das mache ich natürlich auch. Aber im Gegensatz zu vielen anderen, die in der Bauphysik unterwegs sind, bei denen das jetzt, was ich mehr als 90% der Tätigkeit ausmacht, ist es bei mir eher ein kleinerer bis mittlerer Baustein. Und ja, wenn ich jetzt Prozente nennen müsste, irgendwo so zwischen 20 und manchmal 50%, so roundabout. Ähnlich wie die Blower Door, das geht manchmal so hin und her. Und dann mache ich natürlich auch relativ viele Gutachten, Stichwort Schimmelsaison, aber auch Beurteilungen von irgendwelchen Lärmemissionen und Beratungsleistungen. Ich mache auch sehr viele mündliche Termine, teilweise auch Schlichtungstermine, so als, ich sag jetzt mal so, als Hobbyschlichter, wenn man so will. Ich habe das ja schon ein paar Mal mitbekommen, weil ich ja im Schlepptau von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, die ja für Gerichte in erster Linie tätig sind, da zum Beispiel mit der Blower oder auch bei Fällen dabei bin und da unterstütze. Und da ist ja auch sehr viel Streit und Streitwert im Spiel. Und wenn man sich da mal überlegt, was hätte ich mir alles sparen können, wenn ich mich vielleicht mal frühzeitig geeinigt hätte, versuche ich halt immer da, wenn man merkt, da ist so ein Mieter und ein Eigentümer und die kommen nicht über einen auf einen Nenner, dann kann man auch da mal versuchen, nicht jetzt Benzin ins Feuer zu schütten, wie das auch leider viele Sachverständige machen, muss man auch ganz klar sagen, sondern auch mal versuchen, so ein bisschen zu vermitteln und da mal ein paar Stunden abzurechnen. Das ist vielleicht für alle Beteiligten besser. Ich denke mal, ich bin eher so auf, sagen wir mal, das Wort, was in aller Munde ist, passt in dem Fall vielleicht mal ausnahmsweise ganz gut, auf nachhaltiges Arbeiten aus. Mhm. Also das heißt, ich möchte auch gerne möglichst wiederkommen, ne, wo ich mal war und eine Arbeit gemacht habe, einen Auftrag bearbeitet habe. Und ich bin da jetzt nicht so kurzfristig unterwegs. Sonst müsste man ja auch jede 10 Jahre in eine neue Stadt ziehen. Da habe ich auch keine Lust mehr drauf.
Ja, genau.
In meinem fortgeschrittenen Alter.
Und also eine sehr, sehr bunte Mischung.
Ja, auf jeden Fall.
Wirklich alles dabei, fast alles dabei. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da entwickelt sich's jetzt hin? Da gibt es irgendwie einen Trend, der irgendwie zu kommen scheint? Also machst du viele Nachweise, auch Wärmeschutznachweise oder im Moment noch nicht so?
Also eher weniger, ne? Und ich bin jetzt auch nicht so Wärmeschutznachweislastig. Also ich sage immer, ich mache natürlich Wärme, aber ich mache nicht so häufig Wärmeschutznachweise. Ist ja früher in der NF-Nachweise, heißt es ja heute Energieeinsparverordnung, müssen wir mal in Klammern dazu sagen, ne? Für die frisch Interessierten. Und das ist aber auch so eine persönliche Haltung von mir, die auch wieder jeder anders sieht. Und ich lasse mich da auch einfach überraschen. Ne? Ich bin ja frei, ich bin alleine und kann in meinem Job muss jetzt nicht auf viele Befindlichkeiten so Rücksicht nehmen. Also Stichwort Angestellte, wo wir gerade drüber gesprochen hatten. Und da kann man sich auch ein bisschen treiben lassen. Und das ist ja auch das Spannende an der ganzen Geschichte. Und was mir auch ganz wichtig ist, ich bin, ne, weißt ja auch von uns beiden, doch ziemlich intensiv vernetzt in alle Richtungen. Und wenn mich ein Kunde fragt, was bieten Sie denn nicht an, dann kann ich guten Gewissens sagen, gar nichts, weil ich bin in einem ganz großen Netzwerk unterwegs. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als eine 20-Mann-Bauphysik-Abteilung in einem Riesenbüro, wenn man es mal genau nimmt. Ne? Also alle Themen, die ich nicht bearbeite oder bearbeiten kann, das sind ja so Kleinigkeiten. Ne? Du kannst dir nicht als Einzelkämpfer, Freiberufler jede Software leisten, ja, ne? Die du dann vielleicht einmal im Jahr benutzt. Das lohnt sich einfach nicht. Dann hast du einen Kollegen aus dem Studium, der, was weiß ich, im Schallemissionsschutz ganz intensiv unterwegs ist. Ne? Wenn du selber das im kleinen Rahmen machst, fragst du den, wenn mal irgendwie was ist, wo du dir nicht so sicher bist. Oder du gibst Aufträge weiter. Das ist sowieso in der Bauphysik, zumindest in meinem Netzwerk, alles relativ locker. Da wird jetzt keine Strichliste geführt, wer wem wann wie viel Bier ausgegeben hat, sondern das gleicht sich mit der Zeit immer irgendwie aus. Ne? Und ja, das funktioniert super und das ist für mich so die beste Lösung. Und ich habe auch mit vielen Einzelkämpfern zu tun. Ne? Von denen kennst du ja sogar einige.
Ja, der Reinhard fällt mal ein.
Zum Beispiel, ja.
Den
Achim Schmidt kennst du nicht auch?
Achim Schmidt kenne ich nicht, nee.
Nee, haben wir da nicht mal irgendwie einen Kontakt hergestellt? Das ist ein Studienkollege von mir.
Vielleicht taucht der Name mal auf.
Ja.
Das kann sein.
Okay.
Aber wäre das auch so eine Empfehlung, die du generell aussprechen würdest? Netzwerken, also Kontakt halten?
Absolut. Netzwerken ist immer gut. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man jedem hinterherlaufen soll, das ist ganz klar. Ich bin ja da auch eher jemand mit Ecken und Kanten, aber das findet sich mit der Zeit und die Leute, die gut zu dir passen, ne, mit denen kommst du gut klar und die Leute, die nicht so gut passen, da schläft es irgendwann ein und man baut ja sowieso im Endeffekt so einen Kundenstamm auch auf. Ne? Die Leute, die denken, okay, das finde ich so gut, wie der Witschers das jetzt da macht, ne, die bleiben bei dir und andere finden das halt nicht gut. Das ist ja auch oft Geschmackssache. Ne? Der eine ist genervt von der Arbeit oder der Herangehensweise, wie du das machst.
Oder sucht eine andere Leistung. Oder
sucht eine andere Leistung. Also, ne? Wie auch immer, ne? Da gibt es ja verschiedenste, ja, wie soll man sagen, Wünsche und Bedürfnisse. Ne?
Ja.
Da ist ja, wie wir im Rheinland so schon sagen, haben wir eben schon mal gesagt, jeder Jeck anders und das ist ja auch völlig okay. Mhm. Und da würde ich auch einfach zur Gelassenheit an der Stelle raten. Ne? Also wenn einer das verfolgt, vielleicht sich als Einzelkämpfer durchzuschlagen. Als Einzelkämpfer ist man nicht allein. Man ist immer eingebettet in einem Netzwerk. Man kennt Leute aus dem Studium, die Ähnliches machen. Man kennt ehemalige Professoren. Ne? Man muss jetzt nicht meinen, dass das ein Tabu wäre, einen ehemaligen Dozenten nach dem Studium mal anzusprechen, wenn man ein Projekt vielleicht zusammenbearbeiten will oder sowas. Mhm. Das geht ja alles. Ne? Und
da sind die durchaus froh drum.
Ja.
Ist das Nein, so? Quatsch. Ja, schon, aber.
Ich habe das auch bei mir so festgestellt, ne, wenn man so über mehrere Jahre, ich habe mal in der Technikerschule, wo ich war, mal 2 Jahre als Dozent gearbeitet und dann bin ich dann bei der Handwerkskammer Aachen jetzt gelandet und auch, ich hoffe, da noch lange unterwegs und da merkt man auch immer wieder, dass dann teilweise Jahre später auch mal Rückfragen kommen. Ja, wenn es da mal irgendwie ein bauphysikalisches Thema gibt oder tatsächlich natürlich auch mal Kontakte und Aufträge und das greift alles wunderbar ineinander.
Ja, und auch als Einzelkämpfer muss man ja nicht jeden doofen Kunden mitnehmen. Also es ist, das wissen wir ja auch beide aus unserer gemeinsamen Zeit in einem großen Ingenieurbüro, muss man manche Sachen einfach auch anbieten und bearbeiten, obwohl man eigentlich menschlich das nicht machen würde.
Ja.
Ja? Und also, das kann man natürlich als Freiberufler, als Einzelner, wenn man jetzt nicht zu speziell ist, sortiert sich das ja relativ schnell. Ne?
Also ich muss auch sagen, das genieße ich auch unglaublich, dass man auch mal im Zweifelsfall mal Nein sagen kann. Ne, und auch mal so ein paar tausend Euro wieder auf dem Schreibtisch zurückschiebt und sagt, nee, das mache ich nicht, ne, aus den verschiedensten Gründen.
So ein bisschen hat man ja auch ein Gefühl dafür mittlerweile.
Genau, ne, man hat ein schlechtes Bauchgefühl oder man hat jetzt, da denkt, da ist irgendwas, das wird Ärger geben, dann lässt man es lieber bleiben und wenn man da nicht den Zwang hat, dann ist man schon in puncto Freiheit sehr, sehr gut aufgestellt. Ich bin auch jemand, ne, der nicht gerne mit jedem zusammenarbeitet, ne, und du kennst mich auch ein bisschen, ne? Und ich mache halt auch nicht jeden Quatsch mit, ne? Und aber dazu eignet sich dann so ein Status halt wunderbar
auch. Was war denn da so die absurdeste Situation, die du mal erlebt hast, oder die unverfrorenste oder was auch immer? Ich hatte mal, während du nachdenkst, ich hatte so eine Sache, das war auch so 2 Jahre nach dem Studium hatte ich mich nochmal beworben, weil es mir bei der ersten Stelle nicht gefiel. Und hatte dann auch so ein interessantes Gespräch bei einem Architekten in Koblenz, der von total utopischen Projekten und Projektentwicklungen erzählte und sagte, ja, das müsste man halt erstmal jetzt anschieben. Also da ging es bei mir hauptsächlich um Tragwerksplanung noch damals. Und er wird mich da gerne mitnehmen und er sieht da auch ganz tolle Perspektiven. Aber das wird halt erstmal, muss anlaufen, da hätte ich ja Verständnis für. Und im Prinzip wollte er, dass ich ein halbes Jahr kostenlos für ihn arbeite und in die Statiken mache. Und,
ja, das ist die Konsequenz, also, im Fahrwasser dieser Projektfantasten.
Ja, und das war wirklich, also nie wieder was gehört, gesehen von diesem Menschen. Also das war so mit das Absurdeste, was ich mittlerweile oder seitdem gehört habe.
Ja, es gibt schon Absurditäten. Was ein Klassiker ist, der immer wieder ans Tageslicht kommt. Ich verstehe es auch nicht, warum, weil mittlerweile sogar in der Normung so detailliert drinsteht, dass man es machen muss. Stichwort Wandabsorber in der Raumakustik. Mhm. Da kommt man eigentlich nicht mehr ohne aus. Ne? Und das sollte eigentlich auch klar sein, aber es gibt immer wieder heftigste Gegenwehr gegen diese Wandabsorber und eigentlich ist es nicht so schlimm, nicht so kompliziert, auch nicht so wahnsinnig teuer. Man muss halt nur dran denken, frühzeitig. Und ja, da muss man dann auch wirklich, habe ich jetzt kürzlich noch gesagt, an der Stelle dann mal sagen, ja, dann ne, wenn sie das jetzt unbedingt so machen wollen, dass sie einfach nur die Decke mit Schallabsorbern ausstatten wollen und sonst sich nicht weiter Gedanken machen wollen, dann brauchen sie eigentlich auch gar keinen Raumakustiker an der Stelle. Ne? Da muss man dann auch mal vielleicht sagen, okay, das ist jetzt fachlich so ein Blödsinn, da kann man nicht hingehen und sagen, ich mache da jetzt ein Gutachten draus, nur weil der Bauherr das will. Mhm. Im Zweifelsfall, also ich sehe das so, dass man da auch mal den Bauherrn dann im Zweifelsfall vor sich selber schützen muss.
Mhm. Ne? Und wie reagiert dann der Bauherr?
Das ist ganz verschieden. Manche finden das gut und sagen, ey, ne, hast du recht gehabt. Natürlich immer mit ein bisschen Verzögerung. Am Anfang sind die selten begeistert. Es gibt aber auch Bauherren, die sagen, nee, was will denn der Bekloppte da jetzt? Ne? Und ja, irgendeiner findet sich immer, ne? Der ja. sagt, ja, lieber Herr Bauherr, ich mach das. Ne? Und ich baue dir jetzt eine Halle 400 mal 500 Meter ohne eine einzige Stütze. Ne? Irgendein Jeck findet sich immer, der sowas versucht. Ne?
Manchmal treten dann diese Bauherren auch in Kombination mit einem entsprechenden Planer auf. Und ja. dann wird es halt besonders hartnäckig oder schwierig und aussichtslos, ne, wenn dann der Architekt oder die Architektin also sagt, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch Havichas. Wir arbeiten hier seit 30 Jahren zusammen und wir haben noch nie Wandabsorber in Büroräume gehangen oder in Besprechungsräume oder sonst irgendwas in der Richtung. Und jetzt kommen Sie daher und sagen, das muss jetzt sein. Also so Kunden hat man ja auch, ja. wo man dann am liebsten sagen würde, ist doch alles prima. Dann nimm doch, ja. warum nimmst du nicht den Bauphysiker, den du seit 30 Jahren nimmst? Also funktioniert es denn immer, ist doch gut, dann passt das offensichtlich.
Genau, das ist so der letzte Schritt und da sollte man auch keine Angst vor haben. Ja. Und dazwischen sind natürlich, dazwischen steht ja im Endeffekt die Beratungsleistung. Ja, genau. Das ist ja deine Aufgabe, zu sagen, was geht, was nicht geht, was schwierig ist, was Gefahren birgt und das ist ja auch das Spannende, weil das jedes Mal anders ist und du hast halt auch immer mit vielen Menschen zu tun. Das führt bei mir sogar so weit, wenn man mal jetzt so den klassischen Architekten nimmt, der jetzt, was weiß ich, 3 oder 4 verschiedene Projekte gleichzeitig laufen hat, meinetwegen Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Und bei mir sind es dann eher 50 oder so. Und jedes Projekt hat ja einen Architekten und einen Tragwerksplaner und so weiter. Ja, und dann kommt man auch manchmal nicht auf den Namen, ne, wenn man da den einen oder anderen nochmal wieder sieht. Und da sind wir beim nächsten Prominenten, der immer so ein bisschen hilft. Beim Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der den Spruch mal geprägt hat oder die Strategie mal geprägt hat, ein bisschen augenzwinkern natürlich gemeint. Wenn er mal auf den Namen nicht kommt, dann sagt er halt, sag mir nochmal gerade deinen Namen. Und wenn man den Vornamen sagt, sagt er, nee, den weiß ich. Den Nachnamen meinte ich. Und umgekehrt, ne? Und wahlweise, ne, wenn er einen vollen Namen sagt. Nee, also. Scherz beiseite. Ja. Das kommt natürlich auch dann vor. Ne? Man ist, gerade wenn man so spezialisiert ist, ist es natürlich so, dass man keine Riesenaufträge hat, auch vom Honorar nicht, sondern eher tendenziell viel mehr Aufträge, aber kleinerer Natur. Und dann lernt man natürlich unglaublich viele Leute kennen. Ne? Während man jetzt als Architekt eher tagtäglich mit den gleichen Leuten zu tun hat, projektbezogen, ist es halt zum Beispiel in der Bauphysik, aber sicher auch jetzt in der Haustechnikplanung zum Beispiel eher tendenziell so, dass man da mit mehr Leuten zusammenkommt. Mhm. Und dann ist auch nicht mal so schlimm, wenn da mal ein Idiot dabei ist.
Ja gut, ne? Das ist ja Statistik.
Das ist die Statistik, ne? Und schon sind wir bei Onkel Gauss. Ne?
Ja, genau.
Und ja, aber ist schon so angenehm, wenn man das so breit fächern kann.
Ja. Also nicht bereut.
Nee, absolut
so
nicht.
So unterm Strich, die Richtung geht's. So ein paar Dauerthemen haben wir zwar immer zusammen, dass ich sage, jetzt mach doch mal die öffentliche Bestellung. Ne? Das wäre ja nochmal so eine Erweiterung, die sich für dich quasi aufdrängt. Wobei, wenn du eh schon Gutachten machst.
Das ist immer schwierig. Ne? Die öffentliche Bestellung ist ein wunderbares Thema, wenn es jetzt um die Bewertung von bebauten, nicht bebauten Grundstücken geht oder um die Bauschäden allgemein. Mhm. Aber wenn du jetzt so sehr speziell wirst, ne, du bist ja öffentlich bestellt, aber du hast ja auch ein richtiges Equipment im Hintergrund, ne, an der Hochschule, ne, und du kannst da immer drauf zurückgreifen und so als Einzelkämpfer wird es dann schwierig, wenn es sehr speziell ist. Ja. Ne? Und ist ja auch, wenn man es realistisch sieht, mich jetzt als Bauschädling, sagt man so schön, ne? Also als allgemeinen Bauschadensanalyst auf die Welt loszulassen. Ne? Dazu fehlen
da natürlich Teil,
die,
ja,
die Elemente der Tragwerksplanung zum Beispiel. Ne? Das geht nicht. Ne? Also für mich wäre natürlich nur die Option im Rahmen der Bauphysik.
Und naja, aber für Schallschutz zum Beispiel, hast du ja mal Messtechnik gehabt oder hast du noch?
Habe ich, ne? Aber auch da müsste man sich dann gegebenenfalls noch viel breiter aufstellen. Ne? Und da ist immer die Frage, was bist du bereit zu investieren, auch finanziell und zeitmäßig? Ich würde mir jetzt schon zutrauen, da irgendwie bei einem Prüfungsausschuss da Rede und Antwort stehen zu können nach einer gewissen Vorbereitung. Ne? Das ist ja alles ein langwieriger Prozess. Aber ich streite mich auch nicht so gerne, ne? Also doch eigentlich schon. Ne?
Ja, aber streiten muss man ja da eigentlich gar nicht. Man hat ja recht.
Ja, genau. Als Vertreter des Richters hast du natürlich immer recht. Ne? Ja. Aber ich bin ja auch in dem Geschäft relativ oft unterwegs, weil mittlerweile, das gehört auch wieder zum Netzwerken, kenne ich einige öffentlich Bestellte. Ne? Du zum Beispiel, klar, ne? Aber auch viele, mit denen ich vorher schon zusammengearbeitet habe, die immer wieder eine Leistung mit dazu nehmen, weil die natürlich selber jetzt keine Blauorder haben oder ne, was weiß ich, da jetzt gerade Thema wird. Und da kriegt man halt auch von der Seite relativ viel mit. Und das ist auch immer so im Jahr schwanken. Manchmal habe ich im Jahr gar nichts und in der Richtung. Und manchmal sind das doch einige Sachen, die man da bearbeitet. Und sagen wir mal, mein emotionaler Bedarf in der Sparte ist da schon gedeckt.
Ist gedeckt, also, na gut dann.
Ja.
Dann habe ich noch zwei Fragen.
Ja, schieß los.
Wie viele Stunden arbeitest du denn so im Schnitt in der Woche?
Also ich habe
das interessiert natürlich die Studierenden ganz besonders.
Also ich habe mal gesagt, mein Idealzustand ist, möglichst nicht mehr als 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Das ist möglich, wenn man halt keine Projekte hat, wo man viel Ärger hat oder sowas. Es gibt aber auch Zeiten, da muss man ganz ehrlich sein, wo es auch mal 60 Stunden werden. Aber dass man jetzt als selbstständiger Einzelkämpfer, zumindest im Bereich der Bauphysik, regelmäßig 70 oder 80 Stunden in der Woche arbeitet, das halte ich für ein Gerücht. Mhm. Ich habe ja auch mal, da hatte Herr Krause, glaube ich, auch ein bisschen gestaunt, als ich mal gesagt habe, das war, glaube ich, unser erstes Gespräch. Da warst du auch, glaube ich, dabei. Da habe ich auch mal gesagt, dass 70, 80 Stunden pro Woche aus meiner Sicht Körperverletzung sind. Ne? Und da ist auch was Wahres dran, das kann man nicht lange durchhalten. Und das ist auch ein Klischee, glaube ich, was bei den meisten nicht zutrifft. Es gibt Sicherheit, zum Beispiel in der Juristerei, Leute, die regelmäßig solche Stundenzahlen runterbrettern, aber ich glaube nicht, dass das der Regelfall ist.
Also Message Nummer eins, als Selbstständiger muss man nicht per se mehr arbeiten.
Nee, absolut nicht.
Das ist auch die Chance, etwas weniger zu tun, zeitlich zumindest.
Genau. Vor allen Dingen, wenn man die Buchhaltung an guten Steuerberater weggibt. Das ist auch nicht allzu teuer. Das ist auch sowas für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und irgendwie mit dem Gedanken spielen, soll ich das machen? Ne? Und gerade als Freiberufler, die bürokratischen Hürden sind recht einfach zu bewerkstelligen. Ne? Man braucht natürlich eine Haftpflichtversicherung. Man muss natürlich Mitglied in irgendeiner Kammer sein. Du brauchst natürlich einen Steuerberater, aber du zahlst Einkommensteuer als Freiberufler. Ne? Du musst keine komplizierte Buchführung machen. Ich sage immer, wenn ich es noch mehr übertreiben würde, dann würde ich meiner Steuerberaterin, viele Grüße an der Stelle, falls sie zuhört, einen Schuhkarton rüberschmeißen, ne, mit den ganzen Quittungen. Ne? Also das wäre der nächste Schritt, wenn ich's, ich hefte es schon vernünftig ab. Also das ist so eine Sache, die sich selber nicht lohnt und auch als Fremdleistung nicht so wahnsinnig teuer ist.
Und die Vorsorge nicht vergessen. Ne? Also das ist natürlich so ein bisschen über die Kammern auch eine schöne Sache, dass man da ins Versorgungswerk kommt. Das ist ja auch nicht schlecht.
Das ist ja, funktioniert ja im Endeffekt wie die gesetzliche Rentenversicherung auch. Nur halt, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, die Leute, die da einzahlen, sind ja Architekten, Ingenieure, die werden auch seltener krank, ne? Zahlen relativ viel ein. Und somit bewegt sich das auch auf einem ganz anderen Niveau. Das ist recht gut, wenn man das früh anfängt, ne? Gerade dann, kann man da schon mit einer recht guten Rente rechnen. Ne? Und auch das kann man ganz flexibel gestalten. Ja. Und das ist schon eine gute Sache.
Ja. Jetzt die Frage 2.
Jetzt bin ich gespannt.
Nicht wundern, die Musik geht gleich wieder los. Tipps und Tricks für angehende Studierende oder Interessierte. Also das ist immer so eine Rubrik zum Schluss. Du hast ja viel Erfahrung auch selber gemacht.
Ja.
Was sind so deine Tipps,
also ich
was die Leute vermeiden sollten oder machen sollten?
Ich würde es mal auf eine Sache runterbrechen. Es gibt ja diesen Spruch, Denken ist wie Google, nur krasser. Und darauf würde ich das jetzt eigentlich reduzieren und sagen, Leute, wenn ihr irgendwas studiert, wenn ihr irgendeine Berufsausbildung macht, dann müsst ihr in der Profession ganz weit vorne sein. Da reicht kein 80% Wissen. Da müsst ihr euch reinknien, ihr müsst euch dafür interessieren, Spaß dran haben. Dann geht das eigentlich auch automatisch. Weil denkt immer dran, googeln kann jeder. Und wenn jemand, der googelt, mehr weiß als ihr, als Fachmann, dann wird es natürlich eng. Und das ist so mein Tipp, den ich geben kann.
Also mit Olli Kahn und Denken ist wie Googeln bedanke ich mich bei dir.
Ja, sehr gerne.
Für das Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wie gesagt, wenn Fragen sind oder man ein Praktikum bei dir machen will, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Ich bin ein bisschen klein für Praktikanten, aber da gibt es auch andere
Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall ansprechbar. Ja, und die Links und so weiter werde ich einfach in die sogenannten Shownotes stellen. Dann können die Interessierten direkt dich anquatschen.
Also wer mich anruft, kriegt nicht gleich eine Rechnung. Also keine Angst.
Genau. Das ist nicht wie beim Anwalt. Wieder genau, was nicht wie beim Anwalt ist. Genau. Ja, ich danke dir und ja, wir quatschen noch ein bisschen, aber off the record.
Alles klar. Dann tschüss und danke für die Einladung.